Die Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Ozzy denkt, oh ja, eine Fledermaus. Kleines Halloween-Spielzeug.
Und als Black Sabbath sich aufgebaut hatten und angefangen haben zu spielen, kam die eine Hälfte des Daches runter.
Die Nummer mit dem geringsten Arbeitsaufwand, die wird der größte Hit der Band.
It's a long way to the top if you want to rock and roll, ja?
Und dann starten wir das Ritual für den Fürsten der Finsternis.
Ich bin Frank König, hallo! Ja, schön, dass ihr da seid. Super. Mensch, Meilensteine und Tour, unser erster Gig in einem Musikclub hier mit den Meilensteinen. Ich bin schon so ein bisschen kribbelig jetzt, wie das wird. Denn wir feiern heute im Circus Maximus in Koblenz auch zu Ehren von Ozzy Osbourne, dem Prince of Darkness, der ja leider von uns gegangen ist im Juli. Es geht um nichts weiter als um die Geburtsstunde des Heavy Metal. Black Sabbath, Paranoid ist das Album, über das wir heute reden. Und ja, dabei wünsche ich euch viel Spaß. Jetzt kommt erstmal eine kleine Einleitung. Bitteschön.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR 1.
Lange Haare sind noch angesagt 1970, aber Ozzy Osbourne und seine Band Black Sabbath sind wie ein Gegenentwurf zu den langhaarigen Hippies. Love and Peace sind damals nur noch ein süßer Traum. Die Realität sieht 1970 oft anders aus. Bei den vom Krieg gezeichneten Vietnam-Soldaten ebenso wie in den Arbeitervierteln in UK und an anderen Orten der Welt. Ozzy hat gesagt, ich und meine 5 Geschwister lebten in einem Zwei-Zimmer-Haus. Mein Vater arbeitete nachts, meine Mutter tagsüber, wir hatten kein Geld, nie ein Auto und sind nur selten in den Urlaub gefahren. Und plötzlich hört man dann, wenn ihr nach San Francisco fahrt, tragt unbedingt eine Blume im Haar. Und wir denken so, was zum Teufel ist San Francisco, wo liegt das, was soll der ganze Blumenkram, ich habe ja noch nicht mal Schuhe an den Füßen. Tja, soweit Ozzy. Liebe Leute, es ist November, es wird immer dunkler, nebliger und kühler. Unser Hörer Klaus Vorhoff hat uns zu Paranoid an meilenstein.swr.de geschrieben. Vielleicht braucht es einen Warnhinweis für zarte Gemüter bei diesem Hardrock- bzw. Heavy-Metal-Klassiker. Aufgrund der sehr düsteren, unheilverkündenden Stimmung und dunkler Inhalte von Songs wie Paranoid oder besonders Warpigs oder Iron Man. Und dann ist auch noch Mitte November die ohnehin schon dunkle Jahreszeit. Nicht umsonst klebt an Ozzy das Etikett Fürst der Finsternis, ergänzt und unterstrichen um die entsprechenden Riffs von Tony Iommi. Kann zwar selbst einiges ab, auch an härterer Musik, aber Black Sabbath ist auch für mich nicht für jeden Tag oder jede Stimmung. Insofern ist mein obiger Warnhinweis nicht nur flapsig gemeint. Danke Klaus, die Triggerwarnung ist angekommen. Ich kann aber versprechen, dass es nicht zu düster wird heute Abend, denn ich habe 2 Leute dabei, die wirklich Licht in jeden Raum bringen. Hier sind Katharina Heinius und Stefan Fahig aus der SWR 1 Musikredaktion.
Hallo.
So, und bevor wir jetzt mit dem Album anfangen, gibt's jetzt noch mal ein kleines Ritual, um Ozzy zu gedenken. Stefan, ihr habt was mitgebracht.
Ja, wir haben Fledermäuse für euch mitgebracht. Gummifledermäuse, keine Sorge, das hätte Ozzy auch gern gehabt. 1982. Beim Konzert von Black Sabbath in Des Moines. Das Konzert läuft super, plötzlich liegt eine Fledermaus vor ihm auf der Bühne. Ein Fan hat sie dorthin geschmissen, hat sie vorher im Naturwissenschaftlichen Institut geklaut. Die Fledermaus bewegt sich nicht. So eine Art Schockstarre. Und Ozzy denkt, oh ja, eine Fledermaus, kleines Halloween-Spielzeug. Nimmt es in die Hand, schaut es an, steckt sich den Kopf in den Mund und beißt zu. Eine eklige Flüssigkeit macht sich in seinem Mund breit. Er sagt hinterher, der Nachgeschmack war fürchterlich. Er geht ins Krankenhaus, lässt sich gegen Tollwut impfen. Und damit ihr dieses Ritual
das Ritual des Prince of Darkness, des Fürsten der Finsternis, nachvollziehen könnt, haben wir für euch Fledermäuse dabei. Wir teilen sie jetzt aus. Die sind ohne Tollwutimpfung, ohne schlechten Nachgeschmack. Nehmt sie und dann starten wir zusammen das Ritual für den Fürsten der Finsternis.
Und während Stefan und Katharina euch jetzt mit Fledermäusen füttern, hört ihr passend dazu den Rattensalat Rat Salad, das Instrumental of Paranoid. Paranoid ist am 18. September 1970 in die Plattenläden gekommen in den USA, was etwas später, da kam es Anfang 71 raus. Noch heute ist das Album auf den besten Listen zu finden und das gilt als stilprägend. Und ich hatte es ja schon erwähnt, für Heavy Metal. Wir beamen uns zurück ins Jahr 1970. Der Vietnamkrieg ist das dominierende Thema. Das schlägt sich auch auf Paranoid nieder. Die USA werden ihre Angriffe auf das Nachbarland Kambodscha ausweiten und in vielen Ländern gibt es heftige Proteste gegen den Krieg. Bei einer Friedensdemo an der Kent State University erschießt die Nationalgarde von Ohio 4 unschuldige Menschen auf dem Campus. 9 werden durch Schüsse verletzt. Chrissy Hynde, die spätere Pretenders-Sängerin und Gründerin, sieht aus nächster Nähe, wie die Studentin Alison Krauss tödlich getroffen wird. Auch der spätere Eagles-Gitarrist Joe Walsh befindet sich auf dem Campus, als die Schüsse fallen. Neil Young erfährt aus der Zeitung vom Massaker und schreibt einen der berühmtesten Protestsongs der Geschichte. Hier ist Ohio. Auch in der Welt der Musik wird es düster. Jimi Hendrix und Janis Joplin sterben kurz nacheinander den Drogentod. Die Beatles sind am Ende. Paul McCartney gibt die Trennung bekannt. Und ich hatte es schon erwähnt, Love and Peace und Blumen im Haar haben ihren Zauber verloren. Aber es gibt noch Positives zu berichten von 1970. Die Verfilmung der Blechtrommel von Günter Krass bekommt einen Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Bei der Fußball-WM gibt es das Jahrhundertspiel zwischen Deutschland und Italien. Ein epischer Kampf, den am Ende Italien für sich entscheidet. Niemand, der es gesehen hat, wird es jemals vergessen. In den deutschen Jahrescharts ganz oben El Condor Pasa von Simon & Garfunkel. Yes, I would. If I could, I surely would. Ja, und auch Bridge Over Troubled Water haben wir natürlich als Meilenstein. Und wir haben noch andere Meilensteine von 1970, die ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek noch hören könnt. Aus den härteren Gefilden empfehle ich euch Deep Purple in Rock. Aber zurück zu Paranoid. Beginnen wir mal ganz vorne mit der Geschichte im Birmingham der 60er Jahre, Stefan.
Ja, Birmingham, Millionenstadt in den West Midlands, zweitgrößte Stadt Englands, gut 160 Kilometer nordwestlich von London gelegen. Birmingham ist im 20. Jahrhundert eine Industriestadt. Die Stadt ist Zentrum der britischen Metallverarbeitung. Hier rauchen die Schlote Tag und Nacht. Birmingham ist Arbeiterstadt. Für die Weltkriege werden hier Waffen, Munition gefertigt und im Zweiten Weltkrieg, da wird die Stadt von der deutschen Luftwaffe bombardiert und stark zerstört. Die Jobsituation nach dem Krieg ist nicht gerade rosig. Wer nicht in der Industrie weiterarbeitet, die langsam wieder aufgebaut wird, der geht zum Militär. Und in diesem Birmingham, da wird Ozzy Osbourne geboren. Eigentlich John Michael. 5 Geschwister, der Vater kloppt Nachtschichten in der Motorenfabrik. Ozzys Mutter ist im Kabelwerk einer Beleuchtungsfirma angestellt. Und als Arbeiterfamilie leben sie in ärmlichsten Verhältnissen in Aston, am Stadtrand von Birmingham. Entweder, sagt Ozzy, warst du in einer Gang oder in einer Band. Es war brutal, in einer Band zu sein. Da konntest du eine Menge Aggressionen abbauen, statt rauszugehen und dich mit der anderen Gang zu prügeln. Die Heimat der Band, Birmingham, ist düster. Ozzy und Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi gehen auf dieselbe Schule. Iommi ist der Bad Boy. Er vermöbelt seine Mitschüler gerne auch mal mit der Eisenstange. Auch Ozzy bekommt das zu spüren. Kaum zu glauben, dass beide 1968 eine Band zusammen gründen und dann mit Black Sabbath gemeinsam Superstars werden sollten.
Und das dank eines lustigen Zufalls, nämlich Tony Iommi und Bill Ward, also der Gitarrist und der Schlagzeuger, die sind in den Musikladen gegangen, haben eine Anzeige entdeckt, da gab es so schwarze Bretter. Und da hat man dann gerne als Musiker so eine Anzeige hingeklebt und Ozzy hatte da tatsächlich einen hingeklebt, auf der stand: Ozzy ist sick, sucht Gig, besitzt, und das war das Entscheidende, besitzt eigene Anlage. Also er konnte sich selbst verstärken. Und dann haben die beiden beschlossen, okay, klar, da fahren wir hin zu der Adresse. Und Tony sagte noch irgendwie zu Bill, ja, ich kenne Ozzy, aber das ist der bestimmt nicht. Und dann fahren sie zu der Adresse, die da auf der Anzeige angegeben war, klopfen ans Haus. Ozzys Mutter macht auf, sagt ja. Sagt sie, ja, wohnt hier ein Ozzy? Sagt sie, ja, John, für dich. Klar, dann kam er an die Tür. So, der Rest ist Geschichte. Er muss noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, Tony gegenüber. Aber klar, er hatte eine Anlage, er hatte eine Gesangsanlage. Er konnte sich verstärken. Es war natürlich von großem Vorteil. Also haben sie ihn genommen. Und im August 68 hatten sie dann ihren ersten Gig zusammen als The Polka Talk Blues Band. Und da haben sie schon so Heavy Blues Jams gespielt. Ja, also waren irgendwie voll drinnen, noch zu sechst. Haben wir dann gemerkt, irgendwie zu sechs ist uncool, also wir machen mal zu viert weiter. Und dann haben sie sich Earth genannt. Und das war ziemlich schwierig im Birmingham, so der End-60er, als Bluesband überhaupt irgendwie Fuß zu fassen, weil da war Pop und Soul war angesagt total. Es gab so vereinzelt Bluesclubs. Einer von Jim Simpson, der hatte nämlich selbst einen Bluesclub gegründet, Henry's Blues House. Heute existiert er immer noch als Snobs Bar, kann man noch hingehen, kann man sich angucken. Und der hatte diesen Club gegründet, um eigentlich eine andere Band zu promoten, damit die Auftrittsmöglichkeiten hatten. Und Earth haben sie mit ins Programm genommen. Somit hatten sie eine Auftrittsmöglichkeit, konnten also spielen. Und dann ging es weiter. So Anfang 69 gab es dann Gigs in London im berühmten Marquee Club. Und in diesem Club, also den zweiten Gig, den sie gespielt haben, am 13. März 69, da haben sie sich dann tatsächlich auch Black Sabbath genannt. Das ist dokumentiert. Woher kommt der Bandname?
Horror.
Horror. Genau, das war die Idee von dem Bruder von Grease Butler, der Bassist der Band. Und der Bruder hat gerne Horrorfilme geschaut. Und es gab einen Horrorfilm 1963 mit dem Namen Black Sabbath. Und da er ihm dauernd diesen Namen um die Ohren ballerte, dachte er irgendwann, naja, ist doch ein cooler Bandname. Und als es darum ging, nochmal einen neuen Bandnamen zu finden nach Earth, hat er ihn vorgeschlagen, aber alle haben gesagt, ja klar, super, nehmen wir sofort. Klingt super, passt genau zu uns. Also hießen sie dann Black Sabbath. Es geht weiter, wir sind in London Marquee Club, die Anhängerschaft wächst weiter. Und dann kommt Jim Simpson auf die Idee, ah ja, wenn es hier so gut in Großbritannien funktioniert, dann muss das doch auch super auf dem europäischen Festland funktionieren. Und dann fängt er an, als Manager Clubs zu buchen. Und an was denkt man als Brite in den End-60ern sofort? An den berühmten Hamburger Star Club, genau, wo die Beatles spielten. Und Ozzy war ja ein riesen Beatles-Fan. Also er selbst hat mal gesagt, er ist, glaube ich, der größte Beatles-Fan auf der Welt. Und als er Paul McCartney...
Kann nicht sein.
Stimmt, die sitzen ja schon hier. Aber als er Paul McCartney getroffen hat, muss es wohl für ihn so gewesen sein, als hätte er Jesus Christus getroffen. Also auf diesem Stellenwert befinden sich bei ihm die Beatles. In jedem Fall hatten sie dann Gigs im Star Club und auch noch in einem Club in Zürich, sogar für 6 Wochen. Klar, ähnlich wie die Beatles, die waren dann halt gebucht für mehrere Wochen und haben da 5, 6 Gigs am Tag gespielt, a 45 Minuten. Also die konnten sich da richtig ausprobieren als Band, zusammenfinden, an Songs tüfteln, gucken, was gut ankommt und so weiter. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, wirklich so viel auf der Bühne zu stehen, gerade in der Anfangszeit. Und das haben sie ausgenutzt. Und dann kam ein Musikverleger. Und der hat was ganz Großartiges gemacht. Der hat den 1000 Pfund gegeben, hat gesagt, damit geht er jetzt mal ins Studio und macht mal Demoaufnahmen. Und mit diesen Demoaufnahmen haben sie dann einen Plattenvertrag bekommen, und zwar bei Vertigo. Und am 13. Februar 1970 ist das erste Black Sabbath-Album erschienen unter selbigem Titel, dank diesen Demoaufnahmen und den 1000 Pfund des Musikverlegers. Und das ist ein Applaus wert. Der Erfolg kam, die Platte hat sich gut verkauft, die Europa-Tournee hat gut funktioniert. Sie haben dann Songs geschrieben an tourfreien Tagen und haben sich dann zurückgezogen in ein anderes berühmtes Studio, das dann nach ihnen noch viel berühmter wurde, nämlich die Rockfield Studios.
Ganz schön viele Aufnahmen sind da gemacht worden, die wir schon besprochen haben, ne? Das sind Wales.
Genau, das ist Queen waren da, Oasis waren da, Coldplay haben dort aufgenommen, auch Welthits wirklich entstanden dort. Und das ist halt ein Studio in the middle of nowhere. Da ist nichts außenrum. Das ist so eine Art Farm und da gibt's keine Ablenkung. Super für Bands, weil sie müssen einfach die ganze Zeit aufeinander rumhängen und sich miteinander beschäftigen. Auch super. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben dann die Vorproduktion im Rockfield gemacht. Ist es da auch was Lustiges passiert? Die hatten sich nämlich gerade eröffnet, diese Studios. Die waren noch nicht so ganz eingerichtet und fertig saniert oder gebaut. Und als Black Sabbath sich aufgebaut hatten in der Scheune und angefangen haben zu spielen, kam die eine Hälfte des Daches runter.
Weil sie so laut waren.
Weil sie so laut waren. Im Allgemeinen war das für die so ein bisschen wie Pfadfinderlager da. Haben auch Bogenschießen gemacht. Da am Feld und so und sind auch mit dem Floß gefahren. Da gibt's ganz tolle Bilder, kann ich wirklich nur empfehlen, mal im Internet zu schauen. Und als sie dort fertig waren, sind sie wieder nach London in die Regent Sound Studios und Island Studios, das waren zwei Studios, denen sie es gemacht haben. Und da haben sie dann Paranoid fertig produziert.
Stefan, warum ist Paranoid für dich ein Meilenstein?
Also erstmal weiß ich nicht, wie Katharina es wieder geschafft hat, das B-Wort. Und das ist nicht Black Sabbath in diesem Fall, hier unterzubringen. Aber diesmal gebe ich mich geschlagen, weil ich glaube, Ozzy Osbourne war großer Fan von Love Me Do. Das war, glaube ich, seine Lieblingssingle, erschreckend genug. Okay. Tut mir leid.
Alles gut, Stefan.
Alles gut, Stefan. Wir haben hier vorne in der ersten Reihe ein Beatles-T-Shirt.
Ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Ja. Das hast du doch bestellt. Ja. Also warum ist das ein Meilenstein? Also Frank hat es schon angedeutet, weil es unbestreitbar die Wurzeln des Heavy Metal darstellt und auch alle Zutaten dieses Genres schon beinhaltet, wie wir sie heute eigentlich als Heavy Metal definieren würden. Da sind diese schweren, ganz langsamen Gitarrenriffs, einfachere Riffstrukturen, also nichts Kompliziertes. Durch den Sound, die Gitarren werden gedoppelt, rechter, linker Kanal, wie es eigentlich im Rock gang und gäbe ist, aber hier nochmal in besonderer Art und Weise. Das Ganze macht es sehr groß, breit, oftmals im Bass gedoppelt. Das macht das Ganze, gerade diese Riffs, noch intensiver, noch schwerer. Die Texte inhaltlich düster, bis hin zum Okkulten. Also das alles macht Paranoid zu einer Blaupause des Heavy Metal, wie kein anderes Album dieser Zeit. Gut, Deep Purple in Rock, auch ein Album 1970, auch Led Zeppelin mit Led Zeppelin 3. Die strahlen auch mit ihrer Musik in die Zukunft. Also unzweifelhaft, aber in eine andere Richtung, muss man sagen. Paranoid setzt sich, und das ist auch ganz besonders, gegen die Kritiker durch. Das waren kein Kritikerlieblinge. Und weil sie halt so diese ganz bestimmte Kraft ausgestrahlt haben. Und das Ganze von einer Band, die irgendwie optisch ein bisschen unmodern erschien. Und ich sag mal so, deren beste Kritiken die waren, die niemals gedruckt wurden. Außerdem, und das finde ich bewundernswert, ihr habt die Vorgeschichte gehört von Birmingham, zeigen Black Sabbath, wie ich finde, das Prinzip, dass jeder Musik machen kann, also unabhängig seiner Herkunft und Bildung. Man muss nicht der erfahrene Studiomusiker à la Jimmy Page sein, auch nicht der virtuose Ritchie Blackmore oder ein studierter John Lord. Musik muss lediglich authentisch sein. Sie definieren diesen Begriff authentisch ganz deutlich. Und wie authentisch Black Sabbath sind, das habt ihr vielleicht alle im Fernsehen gesehen, das zeigt sich dann für mich auch zuletzt bei der großen Anteilnahme in Ozzys Heimatstadt Birmingham, bei dem Trauerzug nach seinem Tod. Das war ja unglaublich, was da los war und wie hoch die Anteilnahme war. Und insofern, Heavy Metal, jeder kann Musik machen und wir setzen uns durch, weil wir authentisch sind. Das macht Black Sabbath Paranoid zu einem echten Meilenstein.
Mhm. Den Meilensteine-Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Steigen wir ein ins Album mit dem Opener, der eigentlich auch der Titeltrack werden sollte. Hier kommt Vorpix mit diesem krass düster schleppenden Intro.
Also langsamer geht es fast nicht, nee, zu sagen.
Also Thrash Metal ist das nicht.
Nein, es ist auch, eigentlich ist Sabbath Doom Metal. Ja. Also wir haben nachher, spaltet sich das ja auf, noch in tausend Metal, aber dieses Prinzip, dieser Schwere des tiefen Tons, das ist Heavy Metal, die Wurzel. Hört man hier ganz deutlich. Und das als Opener.
Die Luftschutzsirene im Hintergrund.
Sehr schön, die Haie.
Ja. Super.
Eine klassische Moderatorenfalle. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Warpigs, Kriegsschweine. Wir sprechen gleich inhaltlich drüber, aber lass uns erstmal unser Ohrenmerk auf den Begriff Heavy Metal lenken. Das erste Mal, dass Schwermetall in einem Song erwähnt wurde, war in diesem Song hier und es ging ums Motorradfahren. I like smoking lightning. Steppenwolf mit, klar, Born to be Wild, Kult geworden im Film Easy Rider von 1969. I like smoke and lightning, heavy metal, thunder. Zeilen für die Ewigkeit. Die Nummer ist eindeutig Hard Rock und damit vielleicht auch die erste Heavy Metal Nummer, weil dieser Begriff eben in der Welt war. Das Steppenwolf Album selbst war eine Mischung aus Rock, Blues und Soul-Stücken. Wer möchte, kann gerne in der ARD-Audiothek die Meilensteine-Folge dazu hören. Und die Assoziation des vom Blues getriebenen, schleppenden, schweren Gitarren-Hardrocks, das wurde Heavy Metal. Und auch der Vater Blues ist in Warpigs noch sehr präsent, Katharina.
Ja, schön, dass du vom Vater Blues sprichst, passt auch hier, weil die musikalische Vorlage für Warpigs oder Walpurgis, wie der Song ja ursprünglich hieß, ist auf dem Debütalbum von Black Sabbath drauf, nämlich Warning. Hört man schon, ne? Da ist jetzt Warpix. Sie haben diesen Song Warning bei Konzerten auf der Bühne gespielt und haben dann einen Jam daraus gemacht. Und aus diesem Jam, den sie auf der Bühne gespielt haben, ist dann Walpurgis oder eben dann Warpix entstanden. Also die Grundlage, die Wurzel, die Keimzelle von Warpix ist Warning an dieser Stelle. Und man merkt schon, es ist sehr langsam, sehr schwer, sehr tief. Also Merkmale des Heavy Metal hat ja auch der Frank eben schon angesprochen. Woher kommt der Begriff Heavy Metal? Wo hört man ihn zum ersten Mal? Das war 1961 in einem Buch von William S. Burroughs. Haben wir schon öfter auch mal drüber gesprochen. Bowie hat sich auch viel mit ihm beschäftigt und so. Und er hat das Buch geschrieben, The Soft Machine. Und in diesem Buch gibt es einen Charakter, der heißt Uranian Willy, the Heavy Metal Kid. Und da ist das erste Mal dieser Begriff Heavy Metal Kid
in Schriftform
aufgetaucht. Der Nachfolger dieses Buches 1964 heißt Nova Express. Und da wird dann Heavy Metal als Metapher benutzt für Drogenkonsum. Und 1967 gab es dann in der Popkultur ein Album der Band Hapsish and the Colored Coat. Und die haben das Album veröffentlicht, featuring the Human Host and the Heavy Metal Kit. Und die beziehen sich natürlich auch auf Burroughs. Das ist der Link. Und dann haben wir noch ein Album von Iron Butterfly, 1968. Die haben ein Album rausgebracht mit dem Titel Heavy. Also da haben wir auch diesen Begriff der Schwere. Und du hast es eben schon erwähnt, Frank, natürlich Steppenwolf, Born to be Wild, 1968, im Song kommt's vor. Und zum allerersten Mal in einer Plattenkritik des Rolling Stone, tatsächlich am 11. Mai 1968, da fällt auch das erste Mal dieser Begriff Heavy Metal bei der Plattenkritik zum Album A Long Time Coming von Electric Flag. So, erstmal so die Umrandung, wo dieser Begriff überall auftaucht. Und er ist in der Welt. Und er wird im Kontext mit Musik benutzt. Das ist erstmal das Wichtige festzuhalten. Jetzt ist natürlich die End-70er. Ja, wir haben Hard Rock, Heavy Metal. Boah, wo sind die Grenzen? Die verschwimmen. Aber trotzdem versuche ich mal, das ein bisschen zu differenzieren. Das erste Hard Rock-Lied, das so definiert wird als Hardrock. Stammt aus dem Jahr 1964, kommt von den Kings. You Really Got Me. Da hört man schon dieses markante Gitarrenriff. Und dann, was haben wir 1970, auch wenn dieses Album rauskommt von Black Sabbath? Wir haben natürlich Led Zeppelin mit dem Immigrant Song. Wir haben Deep Purple in Rock, Speed King. Und dann später kommen noch AC/DC als Hardrock dazu, dann 1975. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Was spürt man bei all diesen Songs? Man spürt die Blueswurzeln. Da ist ganz viel Blues drinne und auch die Rock'n'Roll-Wurzeln. Die Purple, die haben von Tutti Frutti gesungen, ja. Wir haben im Titel von AC/DC noch It's a long way to the top if you wanna rock'n'roll, ja. Also dieser Begriff Rock'n'Roll steht hier noch viel, viel deutlicher im Zentrum. Es geht um die Themen Liebe, Rebellion, Sex. Das ist alles so, was da so im Hard Rock stattfindet. Im Gegensatz zum Heavy Metal, da kommen dann so Themen wie Tod, Krieg, Okkultismus und die Musik wird tiefer, schwerer, düsterer, dunkler. Es wird wirklich auch horrormäßig. Und da starten wir nochmal mit War Pigs von Black Sabbath. Und dann kommt natürlich auch aus Birmingham Judas Priest mit Breaking the Law. Es wird noch gitarrenorientierter. Es wird noch rifforientierter. Es wird drüber gesungen über die Riffs. Auch dann bei Iron Maiden. Also diese Blues-Elemente, diese Rock-Elemente sind fast raus. Ja, die höre ich dann da auch gar nicht mehr so richtig durch. Die höre ich bei Black Sabbath schon noch. Also, ne, da gibt's schon noch so die Blues-Elemente. Aber wir haben hier natürlich dann Themen wie Politik, Krieg, Teufel, wie zum Schluss auch bei Iron Maiden. Und so würde ich es mal so gegenüberstellen.
So gut hat das mir noch nie jemand erklärt. Applaus für Katharina, bitte. Katharina hat es ja eben schon gesagt von der Düsternis. Ne? Der Film Easy Rider, aus dem ja Steppenwolf-Musik kommt, The Pusher ist dabei, Born to be Wild ist dabei.
und das Heavy-Metal-Genre, die haben eine weitere Gemeinsamkeit, nämlich Desillusion, der amerikanische Traum, die Hippie-Glückseligkeit, alles scheint sich aufzulösen Ende der 60er, Anfang der 70er. Ein Merkmal von Heavy-Metal ist eben, wie Katharina schon beschrieben hat, das Böse zu benennen. Und dafür ist Warpigs insbesondere mit seinem furchteinflößenden Intro wie geschaffen, Stefan.
Ja, weil wir haben ja alle gerade mal reingehört, dieser Auftakt mit diesen Power-Gitarren, gedoppelt, groß gemacht, mächtig gemacht, unheimlich gemacht, im Stereo-Mix links und rechts. Aber das Ganze im Dreiertakt. Also ein Heavy-Metal-Walzer im Prinzip. Ich habe es nicht nachverfolgt, aber las mal, dass es wohl Bands gab, die das gecovert haben, mit diesem Intro etwas Probleme hatten, weil sie nicht in Walzerstimmung waren. Dann haben wir dieses Hi-Hat, das am Schlagzeug diese Achtel vorgibt. Zick, 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 zick. Es treibt. Unterbrochen von kurzen Gitarrenbreaks. Und dann startet Ossi in diesen Frage- und Antwortgesang. Er geht hoch und er geht runter. Da, 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 da. Das ist keine große Melodie. Wir lernen Ossi kennen, der von seiner Stimmfarbe ja zweifellos außergewöhnlich ist. Aber von der Melodiebildung her, ja, ausbaufähig. Aber wir kennen natürlich diese Art des Gesangs, auch von Deep Purple, Smoke on the Water. We all came down to Montreux on the Lake Genova Shoreline. Frage, Antwort. Das hatte da auch Ossi schon vorgegeben. Im Prinzip ist auch ein Blues-Konzept und unterstützt natürlich Katharinas These, dass da noch viel Blues mit drin ist. Wir haben dann, plötzlich setzen neue Gitarrenriffs ein, es kommen Schlagzeugfills, ganz wilde, so ein bisschen, ich möchte assoziieren, weil wir hier von einem Antikriegssong reden, wir haben die Sirenen schon gehört, vielleicht sowas wie Mörsergranaten, die vom Himmel herabregnen und den Krieg darstellen. Dann kommt es zu so einer Art, wie soll ich sagen, so metallischer Funk. Also wir sind hier ein bisschen vom Heavy Metal dann plötzlich entfernt. Es ist nicht mehr so tief, es ist heller, es hat einen anderen Groove, es ist schon ein bisschen swingend, es groovt mit. Und Ossi singt plötzlich, ja, er kann auch Melodie. Und singt sie dann auch. Es gibt dann Drumfills, es kommt ein Breakteil und dann kommt das, was Tommy Iommi bestimmt gerne hatte, nämlich ein Monster-Gitarren-Solo, das wir hier in der ganzen Länge nicht spielen können. Aber interessant ist, dass es parallel von einem Bass-Solo konterkariert wird. Also es ist wenige Aufnahmen, wo du ein so wildes Gitarrensolo hast und parallel unten drunter noch ein Bass-Solo. Und das Besondere an diesem Gitarrensolo ist, dass wir haben von dieser Tiefe geredet. Also ich habe eine Gitarre, die hat 6 Saiten. Die tiefste Saite ist die tiefe E-Saite. Die klingt tief. Und hier in diesem Gitarrensolo ist es immer wieder so, dass bevor er die Sololinien spielt, er die tiefe E-Saite anschlägt und gleich dieses und dann darüber sein Solo spielt. Und das verleiht natürlich diesem ganzen Solo so eine düstere, wir haben das Wort immer wieder, aber so ist es nun mal, bedrohliche Tiefe. Und dagegen das Bass-Solo als Gegensolo, musikalisch vielleicht wieder, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster, zum Thema sowas wie ein Schlachtengemälde. Also Bass gegen Gitarre, passend zu dem Song. Eine Theorie von mir. Ich will nicht zu viel reininterpretieren.
Ich würde dir aber total zustimmen, auf jeden Fall.
Und schlussendlich dann gibt es noch sowas wie eine Coda, ein neuer Gitarrenriff, ein Instrumentalteil. Und das Ende ist auch außergewöhnlich. Also das Band wird künstlich beschleunigt. Und du hast dann am Ende so einen Höhepunkt von dem ganzen Song. Wir haben oft über Opener in Meilenstein geredet, wie wichtig die sind. Also auf der Form Album, Platte. Es ist der erste Song. Es ist ein Produkt, das du kaufst und denkst, wow, was ist das für eine Band? Bitte zeigt es mir. Und Black Sabbath zeigen auch, was sie für eine Band sind. Nämlich sie sind heavy. Sie wissen genau, was sie wollen. Sie haben etwas für sich Neues kreiert. Und das ist alles, nur nicht das Normale. Also Warpigs ist, wenn ihr es euch in Ruhe mal anhört, also weit, weit, weit vom klassischen Songaufbau entfernt.
Katharina und Stefan hatten es ja schon erwähnt. Warpix sollte ursprünglich Walpurgis heißen, also wieder Hexensabbat. Würde ja gut ins Bild passen. Für all diejenigen, zumindest die Black Sabbath eh schon als Teufelswerk betrachtet haben. Dabei war der zur Schau gestellte Satanismus immer auch eine Metapher für das Böse schlechthin auf der Welt. Aus Walpurgis wurde dann eben Warpix, was die Sache wesentlich konkreter machte und die Band auch zum Feindbild erzkonservativer Kreise. Seit jeher neigt nämlich die Menschheit dazu, dem Überbringer der schlechten Nachrichten die Strafe zu erteilen, anstatt das Übel bei der Wurzel zu packen, Katharina.
Ja, also das vermeintliche Übel bei der Wurzel gepackt hat in dem Fall das Plattenlabel, weil die wollten, dass der Song umbenannt wird. Von Walpurgis eben in Warpix. Man findet noch auf einem Demo den ursprünglichen Text. Ozzy singt ja auf der Aufnahme von dem Album erstmal diese Zeile.
Generals gathered in their masses, just like witches at black masses.
Also er singt, Generäle versammeln sich in Scharen wie Hexen bei schwarzen Messen. Es gibt eine Demoaufnahme, die hat Ozzy dann 1997 auf einem Album veröffentlicht und da ist noch die Originalzeile zu hören.
Witches gather at black masses, bodies burning in red ashes.
Also Hexen versammeln sich bei schwarzen Messen, Körper brennen in roter Asche. Also klar, es ging um Walpurgis, die Walpurgisnacht und das war der Ursprung und so haben sie nicht nur den Albumtitel geändert, sondern auch einzelne Zeilen, dass es dann eben auch besser zu dem neuen Titel Warpix, aber ich finde ja auch Walpurgis und Warpix, es ist jetzt auch nicht so unähnlich vom Klang.
Naja, und der Witz ist ja, finde ich, auch diese Metapher ist ja großartig, dass er die Generäle mit Hexen vergleicht, die Menschen ins Feuer stoßen sozusagen, wie bei schwarzen Messen. Stefan, wenn wir heute über Metal sprechen, dann ist das ja ein sehr weites Feld. Wir hatten sie eben schon, Thrash Metal, Speed Metal, Death Metal. Es gibt noch so viele unterschiedliche Subgenres und Subgenres. Oft extrem komplexe Arrangements, dicht produziert. Heavy Metal in dieser ursprünglichen Form ist ja oft das Gegenteil. Gutes Beispiel ist eben Warpix. Schleppend, vergleichsweise einfach strukturiert und luftig produziert. Da ist auch viel Platz eben für Ozzys Stimme und für die Gitarrensoli drin.
Ja, Gitarre werden wir nachher nochmal intensiv betrachten. Ich würde an der Stelle einfach auch gern mal Ozzy, weil es ist ja auch heute eine Feier für Ozzy ausbauen. Und seine Stimme, ich habe es eben schon gesagt, ist, da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Diese Stimmfarbe, die er hatte mit diesem leichten Vibrato drin, das ist unverwechselbar, das ist einmalig innerhalb der Rockmusik. Und sie hat auch diesen hohen Wiedererkennungswert. Ich glaube, das macht auch Ozzys Karriere aus, dass er über die Jahre, ich habe das Wort authentisch schon mal benutzt, halt immer als Ozzy Osbourne auftritt, auch wenn er nachher bei seinen Soloalben, wenn man so Songs wie Dreamer hört, natürlich in eine ganz andere Gesangstechnik übergegangen ist. Da singt er auch große Melodien, da bewegt er sich in anderen Bereichen.
John Lennon.
Ich habe es von den Franks Blick gesehen.
Der Witz an Ozzys Gesang ist, und das ist auch das, was dieses Album ausmacht, er singt gar nicht so weit weg von der Gitarre. Er singt auch riffbezogen. Also er bildet keine großen Melodiebögen, sondern da-da-di-da-da-da-da-da, das haben wir schon gehört. Oder hören wir mal rein bei Paranoid.
All day long I think of things, but nothing seems to satisfy. Think I'll lose my mind if I don't find something to fight it by.
Das ist. Das ist ein Gitarrenriff, den Ozzy wie kein anderer es schafft, gesangliche Riffs über eine rifforientierte Musik zu setzen. Und diese Technik erzeugt dann auch diese hypnotische Wirkung, die wir da wahrnehmen. Iron Man, ja, wir hatten es eben damit, da klingt Ozzys Vocal Riff eben so.
As he lost his mind,
dann ist die Gitarre vor. Es ist auch der Gitarrenriff selber, er singt den parallel dazu. Und das ist die Technik auf diesem Album. Und es ist so, dass dadurch dieser instrumentale Unterbau, Bass, Gitarre, eben nicht Begleitung wird, sondern sich vermischt mit dem Gesang. Und ich sag jetzt mal, Darf man das? Es wird zu so einem Riff-Monster. Also ja. Jeder Song ist ein Riff-Monster, weil sich alles verdoppelt, verdreifacht und durch den Gesang am Ende auch noch verstärkt wird.
Ich hatte es ja, glaube ich, schon erwähnt, oder wir hatten es alle schon erwähnt, Warpix sollte ursprünglich der Albumtitel werden. Der Plattenfirma war das aber zu anstößig mit den Kriegsschweinen. Und der Song Paranoid wurde erst ganz zum Schluss aufgenommen. Tja, da war das Albumcover schon fertig und da waren eben die Warpix drauf, Katharina.
Ja, sieht man ja auch vorne. Es ist rosa. Also eine große Fläche ist rosa. Und das ist auch ein Kriegsschwein abgebildet. Der Fotograf Keith McMillan, der hat dieses Artwork gemacht und der hat auch das Artwork von Black Sabbath generell in den ersten Jahren gemacht. Und er ist mit seinem Assistenten Roger Brown in den Black Park gefahren. Der liegt westlich von London in der Nähe von Slough. Und bevor sie aber in den Park gefahren sind, sind sie noch an einem Requisitenladen vorbeigefahren und haben sich Gegenstände besorgt, die nach einem Kriegsschwein aussehen. Das Schwert sieht man noch, das Schild, was sie gekauft haben, sieht man auch noch. Was man leider nicht mehr sieht, sie hatten auch eine Schweinemaske gekauft. Die ist jetzt nicht mehr damit drauf. Hat wohl dann doch nicht so gut ausgesehen. Aber in jedem Fall haben sie in diesem Park, im Black Park, übrigens auch der Park, in dem Szenen von James Bond, Dr. No, gedreht wurden, haben sie dieses Cover aufgenommen mit einer Mehrfachbelichtung, sieht man ja auch. Und dann so ist das so ineinander geschwommen. Und ich kann es auch noch mal umdrehen, weil da ist nämlich noch ein Bild aus dieser Bilderserie drauf.
Und wer sich's umdreht, möchte ich sagen, ich finde, das gehört zu den Top 5 der hässlichsten Plattencover aller Zeiten. Aber es ist Kult geworden.
Aus dem Album Warpix wurde also Paranoid. Hier ist ja endlich der Superhit vom Album mit dem Riff für die Ewigkeit. Ach, endlich was zum Headbanging, ja. Paranoid, die erste Black Sabbath-Single, die sie selbst geschrieben haben, kam übrigens erst ein halbes Jahr nach dem Album raus. Das waren noch andere Zeiten. Damals war das Album eigentlich das Wichtige. Und sie waren auch eine Band, die sich gar nicht vorstellen konnten, so eine Single-Band zu sein, weil sie wollten für ihr Gesamtwerk gewürdigt werden. Man denkt beim Songtitel an paranoide Schizophrenie, aber das beruht auf einem Missverständnis. Es geht eigentlich um was ganz anderes.
Es geht um Depression. Was ist Geezer Butler? Der hatte als Jugendlicher mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Und als er den Text schreiben wollte, war das auch genau sein Thema. Allerdings verwechselte er und schließlich dann auch die ganze Band die Begriffe paranoid und Depression. Ich sag mal, kann vorkommen, wenn man einen Welthit in 20 Minuten schreibt. Was ist das? Auch das kommt immer wieder vor, hier auch in unseren Meilensteinen. Die Plattenfirma braucht noch einen Song fürs Album. Sie sagen, das reicht noch nicht. Wir brauchen noch was. Und dann kommt das Unglaubliche. Bitte unter 3 Minuten. Ja. Für eine Band, die normalerweise Songs erst ab 5 Minuten als Songs bezeichnet, war das schon schwer genug. Eine seltsame Idee der Plattenfirma. Also erst mal Mittagessen. Alle sind weg, nur Tony Iommi bleibt im Studio, improvisiert, spielt ein paar Solos durch, spielt ein paar Riffs durch und kommt dann schlussendlich eben auf den von eben gehörten Riff von Paranoid. Die Band kommt zurück und der Rest geht dann ganz schnell. Und es ist manchmal so ein Wunder, wie solche Songs entstehen. Ich glaube, auch dieser Schlagzeugsound, den wir gehört haben, dieses komische Flack, ja, ist natürlich auch eine Sache, weil der Song sehr, sehr, sehr schnell aufgenommen wurde und das nicht ausgearbeitet wurde, diese Stelle. Und Geezer Butler, der Bassist, schreibt dann seinen Text über die Paranoia, die eigentlich Depressionen sind. Und Ozzy arbeitet dann diesen hypnotischen Gesangspart aus. 20 Minuten, fertig. Und für Black Sabbath ist das, und das werden wir nachher nochmal sehen, eine echte Abtempo-Nummer. Also das rockt richtig durch. Aber es ist alles drin, diese dunklen Metal-Riffs, die hämmernden Power-Chords. Und wo Tony Iommi die Eingabe hatte in diesen 20 Minuten für den Riff, wissen wir nicht ganz genau. Aber es gibt gleich 2 Songs, die stark an Paranoid erinnern. Get Down ist einer unbekannten Gruppe, die heißt Half-Life aus dem Jahre 69. Da können wir auch diesen Anfangsriff erahnen. Und für den schnellen Teil Da hat auch, glaube ich, Tony Iommi mal mit dem Augenzwinkern zugegeben, er hätte sich ein wenig an Led Zeppelin orientiert. Die Nummer Communication Breakdown. Da sind sie, die Achtel.
Ja.
Also, wir wissen jetzt, wie es geschafft werden kann in 20 Minuten. Aber so ist es halt. Man hat auch Inspiration, man hört Songs, man hat Sachen im Unterbewusstsein, die man spielt. Das ist ja alles nicht als böse darzustellen. Das passiert halt so im Musikleben. Allerdings Tony Iommi, der ist dann derjenige, der später von dem Song genervt ist, weil, ganz einfach, ausgerechnet die Nummer mit dem geringsten Arbeitsaufwand, ohne Solis, ohne Session, ohne alles, ohne viel Liebe und Überzeugung geschrieben, einfach mal so in 20 Minuten aufgenommen, die wird der größte Hit der Band.
Wer von euch weiß, wer das Lied auf Deutsch gesungen hat? Weiß es jemand?
Cindy und Bert,
wer war's? Richtig.
Das heißt, gibt doch Fledermäuse dafür.
Das heißt, der Hund von Baskerville. Wir verlinken es in den Shownotes, wir haben es heute leider nicht dabei. Das ist eigentlich einer meiner Lieblingsstücke. Vor allem das Video, sehr schön. Cindy und Bert singen einen deutschen Schlager auf die Musik von Paranoid. Der Hund von Baskerville sei euch sehr empfohlen. Bei Black Sabbath wollte man ihnen auch wieder ans Bein pinkeln, von wegen, sie würden im Song zum Selbstmord ermuntern wollen. Dabei war das alles nur ein Missverständnis. Misheard Lyrics können mitunter ziemlich gefährlich sein, Katharina.
Ja, und es gab so einige Fehlinterpretationen, was dieses Album hier oder die auch die Kritiker betrifft. Die haben nämlich Black Sabbath generell beschuldigt, das Satanismus zu praktizieren, hat Ozzy immer von sich weggewiesen, Drogen zu befürworten. Wir sprechen gleich nochmal drüber, dass sie das eben auch nicht getan haben. Und ZuhörerInnen zum Selbstmord zu treiben. Das war dann der dritte Vorwurf. Und da gab es dann auch Vorfälle, die irgendwie durch die Presse gingen und die Band ist aber, muss man sagen, dann am Ende von dieser Schuld auch freigesprochen worden. Und da wollte Frank drauf hinaus, ja, glaube ich, weil viele gerade die letzten Zeilen von dem Song falsch gehört haben. Viele haben gehört, I tell you to end your life. Aber Ozzy singt was ganz anderes. Er singt nämlich das genaue Gegenteil. Er singt, I tell you to enjoy life. Also das Leben zu genießen und es eben nicht zu beenden. Und das ist tatsächlich an dieser Stelle hier, ja, misheard lyrics. Ja.
Lasst uns über den Eisenmann sprechen. Hier kommt Iron Man, die Geschichte einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung vom Ende der Welt. Oh mein Gott, hier kommt er, der Eisenmann.
Hier haben wir auch wieder Bass, den Riff doppelt und das macht das alles sehr kompakt. Und dazu über die Vocals, der auch noch dasselbe quasi singt. Das Riffmonster.
Ja.
Da kommt.
Iron Man, Metal pur, praktisch alle Bands des Genres haben sich von der Nummer inspirieren lassen. Stilprägend die Sounds und Effekte, der apokalyptische Text und auch das Drumming von Bill Ward. Fangen wir mal mit Letzterem an. Unser ehemaliger Kollege Christian Pfarr hat mal gesagt, die Purple-Drummer Ian Paice waren Jazzer und die Musik von Deep Purple eigentlich harter Swing. Ähnliches gilt ja auch für Bill Ward, Katharina.
Ja, wie gut, dass ich gestern noch mit Christian telefoniert habe.
Oh Gott, jetzt hat er wahrscheinlich gesagt,
hat alles zurückgenommen.
Nein. Ja, also wir haben es ja eben am Ende schon gehört, auch dieses Phil. Bill Watts Schlagzeugstil würde ich mal in drei Kategorien fassen. Wir haben eine super ausgereifte, fast schon Jazz-Technik, die wir bei ihm hören. Wir haben eine Rock-Aggressivität. Er spielt sehr aggressiv, sehr auch, also so gut er Laidback spielen kann, kann er aber auch nach vorne spielen. Und er hat eine gehörige Portion Swing mit dabei. Was das jetzt genau ist, hören wir mal rein. Die Jazz-Technik und Laidback hören wir ganz gut im Song Hand of Doom. Life's reality. Ziemlich lässig. Hier dann nicht mehr. Also er konnte auch gut beides gleichzeitig oder nacheinander ausführen. Sehr hart, sehr aggressiv. Und dann geht's wieder zurück. Noch eine Runde. Und jetzt sind wir wieder zurück im Jazz.
Im Rock-Jazz?
Also krasse Tempiwechsel, die er hier schafft. Stimmungswechsel auch. Große Dynamikschwankungen. Das sind alles so Markenzeichen für ihn. Und ganz kreative Fills, die er auf dem Album immer wieder spielt, in sämtlichen Songs. Ich habe mal den für ihn, glaube ich, ausdrucksstärksten Song auf dem Album rausgesucht, Red Salad. Das ist im Prinzip ein Song, der besteht im Grunde aus vielen aneinandergereihten Schlagzeug-Soli von ihm. Aber da hört man mal so, wie er auch so Fills gedacht hat und dass er nicht jeden Fill gleich gedacht hat, sondern sehr... Frank möchte was sagen.
Ja, du sagst Phil. Es hat nichts mit dem Drummer Phil Collins zu tun.
Nein.
Was ist ein Phil?
Ein Phil ist ein kleiner Schlagzeug-Auftakt, würde ich fast sagen. Ja. Buff. Ja, bevor es dann wieder in den neuen Takt reingeht. Ich spreche nicht von Phil Collins an dieser Stelle. Und Red Salad, wir hören mal in seine kreativen Phils rein. Anders. Wieder ein Phil. Krass, wie er das vorantreibt.
Das ist übrigens.
Hier höre ich fast Santana. Ja.
Ja, ist ja Satanesk, Santanesk.
Satanesk ist super.
Satanesk. Abgefahrenes Zeug.
So, und da kommt jetzt das große Schlagzeug-Solo auf der Platte. Empfehle ich wirklich mal zu Hause, sich komplett reinzuziehen. Super. Und all das, was er hier macht, was ich in diesen beiden Songs kurz gezeigt habe, das macht er auch komplett und zwar alles von dem. Also die Jazz-Technik, die große Dynamik, Tempiwechsel, kreative Fills, natürlich auch in Iron Man. Wir haben dieses Laidback. Hier geht's wieder vor. Fills. Also diese Techniken benutzt er natürlich nicht einzeln, sondern die benutzt er zusammen. Und vor allem auch hier. So. Und woher kommt's? Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, warum macht er das? Woher hat er die Fills? Wo hat er dieses Swing-Gefühl her? Und da gibt's eigentlich eine ganz einfache Antwort, weil oft verwenden wir genau das auch gerne wieder, was uns ja selbst geprägt hat, was wir selbst gern gehört haben, was einfach so ja in uns steckt. Und bei Bill Ward ist das tatsächlich Big Band Musik der 40er Jahre. Die hat er nämlich ganz viel in seiner Jugend gehört. Zum Beispiel Gene Krupa. Und da habe ich mal den Song rausgesucht, Drumming Man. So, Achtung, gleich kommt das erste Phil. Es geht voran, es treibt, es ist ein bisschen aggressiv. Natürlich die Bläser drüber, aber die sind praktisch die Gitarren. Also man kann sich schon vorstellen, also dass er natürlich daher auch so ein bisschen die... Ja, nochmal schön, die Brücke schlägt und dass das in ihm steckt einfach.
Ja.
Nein, absolut. Mich erinnere das immer total an Keith Moon natürlich, der auch diese, also wie das Tier aus der Sesamstraße.
Die Muppet Show.
Wenn man über dieses Schlagzeug fegt. Ja, ich möchte sagen, Herr Ward ist noch ein Ticken von Gene Krupa, der einer der größten Jazz-Schlagzeuger aller Zeiten ist, entfernt, aber er versucht es.
Ja.
Und das ist für die Songs, die Black Sabbath spielt, absolut songdienlich. Und es ist genau das, was Katharina sagt. Es bringt diese Härte mit rein, diesen Drive. Es bringt die Songs nach vorne. Und ich finde die Fills auch super.
Im Text von Iron Man geht es um eine apokalyptische, selbsterfüllende Prophezeiung. Ein Mann, der durch die Zeit reist und das Ende der Welt sieht. Er macht sich auf den Rückweg zur Erde, um die Menschheit zu warnen, gerät aber in einen Magnetsturm und wird zu Eisen. Was für eine verrückte Geschichte. Niemand glaubt ihm die Geschichte vom Ende der Welt und er wird wütend und lässt seinen Zorn an der Menschheit aus, wodurch er das Ende der Welt dann selbst herbeiführt. Solche Visionen sind ja durchaus genreprägend im Heavy Metal. Texter und Bassist Geezer Butler stammt aus dem katholischen Elternhaus und er sieht den Text als eine Allegorie auf Jesus Christus, der aber anstatt seinen Zweiflern und Peinigern zu vergeben, als Iron Man Rache sucht. Und in einem Interview hat er mal gesagt: Ich mochte die Hammer-Horrorfilme der 1960er Jahre und Zeitschriften wie Man, Myth and Magic, aber ich hatte als Kind ein paar übernatürliche Erlebnisse und Träume, die wahr wurden. Und das hat mehr als alles andere mein Interesse am Okkulten geprägt. Stefan, schon vom Schlagzeug mit seiner famosen, bedrohlichen Bassdrum haben wir schon gesprochen. Was sind die anderen Sounds und Effekte, die diesen Song so beängstigend machen und als Blaupause für Heavy Metal gelten heute?
Ja, wir erinnern uns alle an den Anfang, an dieses von der E-Gitarre. Es ist so ein Gitarrenstöhnen, es ist sehr einfach, es schafft eine Atmosphäre, eine unheimliche Atmosphäre, auf die dann Ozzy als Horrorsprecher einsetzt.
I am Iron Man.
Es ist im Nachhinein ein bisschen lustig, aber ich habe nicht herausgefunden, wie er den Effekt gemacht hat, aber er ist I am Iron Man. Und das wird halt auf diese dissonanten Gitarrenchords gesetzt und danach, ja, kommt Rock, Hard Rock, Heavy Metal Geschichte. Eine Fünftonfolge, stoisch, zäh, tief, düster, unheimlich und dabei so genial einfach. Einer der größten Rock-Riffs aller Zeiten und der klang allein so. Das ist die Stelle auch, wo du den Gesang schon im Prinzip drüber hörst. Am Anfang ist es noch sehr düster. Und das ist genau das, glaube ich, was gemeint ist, wenn es heißt, Black Sabbath liefern für die nachfolgende Musikgenerationen die Blaupause für Heavy Metal. Also dieser Riff, das ist Heavy Metal in Reinform. Und was an diesem Riff besonders ist und auch an Heavy Metal, dass alles aus einem dramatischen Zufall entstanden ist. Weil Tony Iommi, der arbeitet nebenher, bevor Black Sabbath berühmt wird, in einer Metallfabrik. Und es ist der letzte Tag von Tony Iommi. Er will raus aus dieser Fabrik. Er will da gar nicht mehr arbeiten, will nur noch Musik machen. Er vertritt einen kranken Kollegen an diesem Tag, ein Arbeitsgerät dieses Kollegen an einer Presse. Und seine Hand, seine Greifhand, er ist Linkshänder, insofern ist es die rechte Hand, gerät in die Presse und die Fingerkuppen von Mitte und Zeigefinger der rechten Hand werden teilweise abgetrennt. Natürlich ein Wahnsinnsmoment und er kann auch erstmal keine Gitarre mehr spielen. Er will auch aufgeben. Ein Kumpel rettet ihn, indem er ihm eine Platte des berühmten Jazzgitarristen Django Reinhardt vorbeibringt. Ein Virtuose an der Gitarre und auch er hatte zwei Finger an seiner Greifhand verloren. Das gab Tony wieder Mut. Und um überhaupt greifen zu können, wer Gitarre spielt, weiß, man braucht normalerweise eine schöne Hornhaut, damit es überhaupt funktioniert, fertigt er sich Fingerkuppen an, künstliche Fingerkuppen. Dafür schmilzt er Plastikflaschen, formt sie zu Klumpen, schmelzt mit dem Lötkolben Löcher hinein und zieht sie dann wie ein Fingerhut über seine Fingerkuppen. Am Anfang funktioniert das nicht so gut, deshalb verstärkt er sie noch mit Leder. Heute, glaube ich, werden für ihn da Glasfaserkappen angefertigt. Und dass diese Behinderung, auch diese Fingerkuppen natürlich sein Spiel beeinträchtigen, ist klar. Aber es bedingt dann auch in der Zukunft den ganz speziellen Sound, den wir gehört haben. Punkt 1. Er kann nicht mehr so hart greifen, das heißt, er sucht dünne Saiten. Er braucht irgendwie eine andere Besaitung, die er nicht so hart drücken muss. Und bei diesem Album ehrlich gesagt noch nicht. Hier, dieses Album ist noch in der normalen Standardstimmung der Gitarre gespielt, aber danach stimmt er seine Gitarre, die tiefe E-Saite, von der wir vorhin schon gesprochen haben, das sind dicke, ummantelte Saiten, die fordern schon Kraft, wenn du die drücken willst, die stimmt er runter, teilweise eine Terz. Das ist schon ein mächtiges Intervall. Also da fängt diese E-Saite, wenn ihr Gitarre spielt, die fängt dann schon an zu scheppern. Ja. Und das erzeugt natürlich in der Folge auch bei Black Sabbath diesen schepperten Sound. Und er ist damit auch, wenn du das Metal und Hardrock hast, der heutigen Zeit ganz berühmt ist, der sogenannte Dropped D-Sound. Also jeder dieser Mettler stimmt seine E-Gitarre, die E-Saite automatisch aufs D runter. Das erzeugt diesen typischen Metal-Sound, wie ihr ihn kennt heute. Und da kommt noch dazu der Gitarrentyp, den er für sich entdeckt. Auch wieder ein Zufall. Also wir kennen ja alle die Gitarre, die Bilder, die er hat. Das ist eine Gibson SG. Die hat diesen von den Tonabnehmern Humbucker. Die haben einen ganz vollen, einen ganz tiefen Sound. Kennen wir auch von Angus Young, AC/DC, auch eher aus seinem Standardinstrument ist eine Gibson SG. Auch hier Zufall. Denn er spielt eigentlich gar keine Gibson, er spielt eigentlich eine Fender Stratocaster. Klanglich das Gegenteil. Hell, mit glockenklarem Klang, sehr einfach. Ja? Nur, ihm geht beim Gig der Tonabnehmer kaputt. Und 1970 kannst du nicht einfach mal ums Eck gehen und sagen, hallo, hast du noch einen Tonabnehmer für meine Fender Stratocaster? Wir sind hier gerade im Studio und wollen aufnehmen. Könntest du das machen? Nein, das gibt es nicht. Also geht er im Studio und guckt, wo habe ich eine Ersatzgitarre? Und in diesem Studio steht eine Gibson SG. Und er greift sich diese Gitarre und er wird diese Gitarre für immer als sein Instrument spielen. Mittlerweile kriegst du das natürlich auch als Tommy Iommi Signature Models. Also diese Gitarre ist mit diesem Mann ganz, ganz eng verbunden. Und so haben wir einen Metal-Sound, der wirklich durch einen dramatischen Zufall entsteht. Natürlich auch seine Spieltechnik. Wenn du mit nur zwei Fingern hast, bist du kein Gitarrenfiddler mehr. Obwohl Django Reinhardt natürlich sehr virtuos spielen kann. Aber das musst du erst mal lernen. Also hast du auch diese Einfachheit, diese Langsamkeit, diese einfachen Riffs aus 5 Tönen nur. Aber die machen Tony Iommis Gitarrenspiel prägend und macht die ganze Gitarre von Tony Iommi prägend für Heavy Metal.
Kommen wir mal zurück zu konkreteren apokalyptischen Erfahrungen als die des Iron Man. In Hand of Doom, dem zweiten Song auf der B-Seite des Albums, geht es wieder um Krieg. Genauer um die US-Soldaten, die gezeichnet vom Krieg zurückgekommen sind. Der Song beginnt mit einem Bassriff von Geezer Butler. Wie ist das so reinschleicht, ne? Das ist Spannung pur.
Auch die Gitarre im Hintergrund natürlich wieder und packt einen Riff. What
you gonna do? Ich empfinde es fast als Filmmusik an der Stelle. Time's caught up
with you. So ähnlich wie The End von Doors.
Ja. Now you wait your turn. You know there's no return.
Hand of Doom, Soldaten, die im Wahnsinn des Krieges dem Tod von der Schippe gesprungen sind. Ich finde, man hört das auch. Also die, boah, das ist mir eben gerade mächtig durch die Glieder gefahren. Ich habe Gänsehaut, wie diese Schüsse da fliegen von der Gitarre. Die zurückkommen, betäuben ihre seelischen Verletzungen mit Heroin und krepieren elend nach dem Rausch. Beeindruckende Geschichte, musikalisch ergreifend umgesetzt, Katharina.
Ja, Black Sabbath haben wohl auf der ein oder anderen US-Militärbasis gespielt in Deutschland und in Großbritannien und sind solchen Soldaten auch begegnet. Also das war kein Zufall, dass dieser Song entstanden ist. Und es geht, wie du sagst, Frank, um einen labilen seelischen Zustand und um harte Drogen. Der Song ist insgesamt in 3 Teile gepackt. Und ich gehe jetzt mal mit euch diese 3 Teile durch. Ich habe die Lyrics ein bisschen zusammengefasst, von was sie singen. Also im ersten Teil geht es darum, nimm deine Regeln, geh zu den anderen Idioten. Es tötet dich. Zuerst waren die Bomben, jetzt gibst du dir die Nadel, also Heroin. You push the needle in. Run like you escape. Entfliehe dem Leben, dem schwarzen Schleier der Realität. Färbe deine Gedanken ein. Befriede die Zeit.
Das ist der, sozusagen, wo der Wahnsinn gestoppt wird durch die Droge, ne? Oder?
Ja, wo die Droge langsam auch in den Körper Einzug erhält. Das ist das Ende von praktisch Teil 1. Und dann geht's los mit diesem zweiten Teil. Es zieht in den Körper rein. Es macht was. Geht's im ersten Teil um Schuld? Geht's hier jetzt um die Erlösung durch Drogen? Es heißt im Text, oh, du musst blind sein. Solche Dinge zu tun. Du küsst den Tod, du armer, kleiner Dummkopf. Dann gibt's noch eine Acid-Pille. Gibt's auch noch obendrauf. Und dann heißt's weiter, hör nicht auf nachzudenken. Also nicht hör auf nachzudenken, sondern hör nicht auf nachzudenken, singt er. Du hast eine gute Zeit. Geh raus, amüsier dich. Du brauchst jemanden, der dir hilft. Und dann singt er wieder von der Nadel. Steck die Nadel rein. Und dann gibt's praktisch, ich empfinde es schon fast als pieksiges Gitarrensolo. Das ist im Prinzip das Ende dann von Teil 2 im Übergang zu Teil 3, der ja dann genauso wieder klingt wie Teil 1. Und da gehen wir dann praktisch zum Todesurteil über. Du siehst nicht länger die Realität, die Hand des Todes beginnt zu weben, es ist zu spät, um umzukehren, du willst nicht lernen, jetzt wirst du sterben, singt Ozzy zum Schluss. Aufgrund der Drogen, die er eben konsumiert hat, aufgrund der Schuld, die er erworben hat im Krieg. Und das ist schon... Also das ist schon hier also ein
harter
Film.
Harter Stoff, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja, sind wir schon soweit. Was bleibt? Was ist das Vermächtnis, Stelter?
Ja, also ich hatte es schon mal angedeutet. Ich habe da meine persönliche Erfahrung, weil wie groß das Vermächtnis von Ozzy Osbourne war, habe auch ich persönlich erst nach seinem Tod gemerkt. Und ich glaube, ich habe, und ich arbeite schon lange in Musikredaktionen, ich habe noch nie so viele Reaktionen namhafter Musiker und Stars auf allen Kanälen erlebt wie bei Ossis Tod. Gefühlt war das die gesamte Musikwelt und immer fiel dabei ein Satz. Ohne ihn und Black Sabbath wäre ich nicht das geworden, was ich bin. Also das Vermächtnis war unendlich groß und das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ossis Gesang, die Schlagzeugarbeit von Bill Ward, hat Katharina genau erläutert. Und endlich... Ja, liebe Bassisten, ich werde was über den Bassisten sagen, anstatt immer nur über Gitarristen. Geezer Butler, das ist ein Bassist, der ähnlich wie Tommy Iommi den Metal-Sound geprägt hat. Er hat später auch seinen Bass als einer der ersten tiefer gestimmt. Also auch teilweise einen Ton, anderthalb Ton tiefer. Er war der Erste, der zum Beispiel ein Wawa-Pedal mit benutzt hat. Also er war sehr innovativ auf dem Sektor. Und große Bassisten wie Billy Sheehan, zum Beispiel von Mr. Big, sagt über ihn, er ist einer der Begründer eines ganzen Musikgenres und hat die Messlatte von Anfang an hochgelegt. Und Ex-Metallica-Bassist John Newsted, der hat ihn als seinen größten Einfluss bezeichnet und erklärte, Alle wahren Metal-Bassisten sehen Geezer als Pionier und Paten unseres Instruments. Der beste aller Zeiten. Ich finde, das ist eine Mordsauszeichnung. Und die Bassisten, ich habe jetzt wirklich... Ab bitte mal getan. Und weil wir eben schon bei Metallica sind und ja, wir, oh Gott, das ist einfach, hat Einfluss auf die Bands, das ist der, die Wurzel des Heavy Metal. Dann lass uns kurz zum Schluss mal noch reinhören. Metallica. Wir hören erst vom Paranoid-Album den Titel Electric Funeral. Haben wir nicht besprochen, klingt aber so. Den Sound kennt ihr mittlerweile. Ihr könnt langsam mit den Köpfen nicken.
Slow Headbanging.
Das ist Metal, ja. Und es gibt einen Song von Metallica, Wherever I May Roam. Und wir hören einfach mal. Also ich finde, mehr Einfluss geht nicht. Also das ist kein Cover, das ist ein anderer Song, der im Prinzip genau auf diesem Riff aufbaut. Und Metallica waren immer große Black Sabbath-Fans. Der düstere Black Sabbath-Sound, der beeinflusst aber auch, darf man nicht vergessen, Crunch in den 90ern. Wir reden immer nur von Metal. Ja? Hören wir mal rein bei einem so einem dunklen Riff wie bei Soundgarden. Ich glaube, da haben wir in der letzten Stunde viel gehört von dem Sound. Und das ist Crunch. Soundgarden ist eine der größten Crunch-Bands überhaupt. Auch die beeinflusst von Black Sabbath und den Riffs von Black Sabbath. Und dann natürlich bei Bands, wo wir es fast schon ahnen. Sagen wir mal Slayer hier mit Seasons in the Abyss. Ist das langsam, ist das zäh. Das könnte auf dem Paranoid-Album drauf sein.
Ja, ja.
Also ihr hört, wie wahnsinnig der Einfluss von Black Sabbath auf diesen Stil war und die nachfolgenden Generationen. Und das könnte man jetzt wirklich bis ins Unendliche führen. Also Ozzy Osbourne und Black Sabbath, ich glaube, wir sind uns alle einig, sind ein großes Stück Musikgeschichte und Paranoid ein mehr als würdiger Meilenstein.
Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr heute hier gewesen seid. Die fertige Folge erscheint am 1. Dezember. Danke an Katharina und Stefan. Kommt gut nach Hause oder feiert noch hier im Zirkus Maximus in Koblenz. Hey, klasse, dass ihr da wart. Vielen Dank.
Ich glaube, wir haben noch eine Runde Fledermäuse übrig.
Vielen, vielen Dank. Wer jetzt noch mehr Geschichten rund um Heavy Metal sucht, ist bei den Kollegen von Iron East gut aufgehoben. Es geht um Metal in der DDR und in Ostdeutschland nach der Wende.
In der ehemaligen DDR erlebte ab Mitte der 80er eine ganz bestimmte Subkultur einen regelrechten Boom. Heavy Metal. Eine Szene, die Teil von etwas Größerem sein will. Bis im November 1989 die Mauer fällt und der Traum Realität wird. Welche Kämpfe müssen ausgefochten werden im nun freien Osten? Ist die Geschichte des Ostmetals damit zu Ende oder schreibt sie sich fort? In der zweiten Staffel von Iron East gehen wir diesen Fragen auf den Grund. Dazu treffe ich Musikerinnen und Musiker wie Mike Weichert von Heaven Shall Burn, Kerstin Radke von Blitz, die Band Subway to Sally, den Mitgründer des Withful Force Festivals Bogo Ritter und viele, viele mehr. Gemeinsam blicken wir auf legendäre Konzerte und Tourneen, den DIY-Spirit der 90er, aber auch auf dunkle Seiten neuer Metal-Strömungen. Das ist Iron East, Heavy Metal im Osten. Die zweite Staffel gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek.